Als Schemen das nächste Mal zum Haus der Gegers ging, erlebte er eine Überraschung. Jay Geger öffnete ihm die Tür. »Mein Gott, du bist es wirklich?« Jay warf einen Blick auf die Behandlungstasche und nickte. »Lillian hat mir geschrieben, dass du jetzt Arzt bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz ich war, als ich das las. Dein Vater muss...« Er fuhr nicht fort. Dann sagte er, »Dein Vater stand mir näher als meine Brüder.« »Er hat sich immer glücklich geschätzt, dich zum Freund zu haben.« Geger nickte. »Komm herein. Vielen Dank, Jay.« Es half nicht viel, dass die beiden Kinder Schemens Stimme bereits erkannt hatten und aus der Küche gelaufen kamen, um sich an seine Beine zu klammern. Lillian stürzte hinter ihnen her und zerrte sie mit sich, während sie Schemen zur Begrüßung zunickte. Obwohl Joshua und Hattie protestierten, brachte sie die beiden in die Küche zurück. Jay führte Schemen ins Wohnzimmer und deutete auf einen der Rosshaarsessel, auf den Schemen sich gehorsam setzte. »Meine Enkel haben Angst vor mir.« »Sie kennen dich noch nicht richtig. Lillian und Rachel haben ihnen die ganze Zeit von dir erzählt. Sobald sie dich als diesen guten Opa erkannt haben, wird alles gut.« Schemen fiel ein, dass Jay Geger es vielleicht nicht schätzte, unter den gegebenen Umständen über seine Enkel belehrt zu werden, und er versuchte deshalb, das Thema zu wechseln. »Wo ist Rachel?« »Sie ist spazieren gegangen. Sie hat sich aufgeregt.« Schemen nickte. »Sie hat dir von mir erzählt.« »Weißt du, ich habe sie mein ganzes Leben lang geliebt. Gott sei Dank bin ich kein Junge mehr, Jay. Ich weiß, was du befürchtest.« »Nein, Schemen. Bei allem Respekt, das wirst du nie wissen. Diese beiden Kinder haben das Blut von Hohenpriestern in ihren Adern. Sie müssen als Juden erzogen werden.« »Das werden sie auch. Wir haben das ausführlich besprochen. Rachel wird ihren Glauben nicht aufgeben. Joshua und Hattie können von dir erzogen werden, von dem Mann, der auch ihre Mutter erzogen hat. Ich möchte gern mit ihnen Hebräisch lernen. Ich hatte es eine Zeit lang im College belegt.« »Wirst du konvertieren?« »Nein. Eigentlich denke ich daran, ein Quäker zu werden.« Geger schwieg. »Wenn deine Familie in einer Stadt leben würde, in der es nur deine Glaubensgenossen gäbe, könntest du Verbindungen erwarten, wie du sie dir für deine Kinder wünschst. Aber du hast die deinen in die Welt hinausgeführt.« »Ja, dafür übernehme ich die Verantwortung, und jetzt muss ich sie zurückführen.« Schemen schüttelte den Kopf. »Sie werden nicht mitkommen. Sie können es nicht.« Jays Gesichtsausdruck blieb unverändert. »Rachel und ich werden heiraten, und wenn du sie tödlich verletzt, indem du die Spiegel verhängst und die Totenklage anstimmst, werde ich sie bitten, die Kinder zu nehmen und mit mir zu kommen, weit, weit weg von hier.« Einen Augenblick lang fürchtete er einen berüchtigten gegerschen Temperamentsausbruch, doch Jay nickte. »Heute Morgen hat sie mir gesagt, sie würde gehen.« Dann stand er auf und streckte Schemen die Hand entgegen. Schemen beachtete die Hand nicht, sondern umschlang Jason mit beiden Armen. Einen Augenblick später spürte er seine Hände, die ihm tröstend über den Rücken strichen. In der dritten Aprilwoche kehrte der Winter zurück nach Illinois. Die Temperaturen fielen und es schneite. Schemen sorgte sich wegen der Knospen auf den Pfirsichbäumen. Als es aufhörte zu schneien, nutzte Doug Penfield die Kälte, um zu schlachten. Schemen ging an dem Schlachthaus hinter dem Stall vorbei und sah drei Schweine an ihren zusammengebundenen Hinterläufen von einer hohen Stange hängen. Und er wollte schon weitergehen, als ihm die kleinen, einander gleichen Öffnungen an ihren dicken Halsschlagadern, aus denen sie geblutet hatten, ins Auge sprangen. Dreieckige Wunden. Ohne sie nachmessen zu müssen, wusste Schemen, dass sie die richtige Größe hatten. Er stand da und starrte sie wie gebannt an, als Doug mit der Knochensäge dazukam. »Die Löcher da. Womit haben sie die gemacht?«
»Mit Aldens Stechmesser«, Doug lächelte ihn an. »Das ist eine wirklich komische Geschichte. Ich habe Alden immer wieder gebeten, mir so eins zu machen, schon seit dem ersten Mal, als ich hier geschlachtet habe. Immer und immer wieder habe ich ihn darum gebeten. Und er hat immer gesagt, er macht mir eins.
Er hat nämlich gemeint, dass es besser ist, Schweine abzustechen, als ihnen die Kehle durchzuschneiden. Er hat erzählt, dass er früher selber so ein Stechmesser gehabt hat, das dann aber verloren gegangen sei. Aber er hat mir nie eins gemacht. Dann haben wir seine Hütte abgerissen und da war es, unter einem der Bodenbretter. Hat's wahrscheinlich nur kurz weggelegt, als der Boden repariert wurde, und hat's dann vergessen und das Brett einfach darüber genagelt. Hab's nicht mal groß nachschleifen müssen. Kurz darauf hielt Schemen das Stechmesser in der Hand. Es war das Instrument, das Barney McGowan vergeblich versucht hatte, sich vorzustellen, als Schemen ihm im Pathologiesaal der Poliklinik von Cincinnati Macquas Wunden beschrieb und ihn fragte, von welcher Waffe sie stammen könnten. Es war etwa 45 Zentimeter lang. Der Griff war rund und glatt und lag gut in der Hand. Wie Schemens Vater schon bei der Autopsie vermutet hatte, liefen die letzten 18 Zentimeter spitz zu, sodass die Wunde immer größer wurde, je tiefer das Stechmesser ins Gewebe drang. Seine drei Kanten funkelten gefährlich, und es war offensichtlich, dass sich der Stahl sehr gut schärfen ließ. Alden hatte immer guten Stahl verwendet. Schemen sah den Arm sich heben und senken, 11-mal. Bestimmt hatte sie nicht geschrien. Schemen sagte sich, dass sie wohl tief in ihrem Inneren war, an diesem Ort, wo kein Schmerz sie erreichen konnte. Er hoffte verzweifelt, dass das so war. Er ließ Duck bei seiner Arbeit und trug das Instrument zum Fluss hinunter. Er hielt es vorsichtig von sich weg, als könne es sich in eine Schlange verwandeln, die plötzlich hochschnellte, um ihn zu beißen. Er ging zwischen den Bäumen hindurch, vorbei an Macquas Grab und dem Platz, wo einst ihr Hedonosote gestanden hatte. Am Ufer des Flusses holte er weit aus. Das Stechmesser verschwand, fast ohne Wellen zu machen, an der tiefsten Stelle des Flusses im Wasser. Schemen wusste, dass der Fluss es nie wieder hergeben würde. Und eine Last, die er seit vielen Jahren trug, so lange schon, dass er sich ihrer gar nicht mehr bewusst war, hob sich wie ein Vogel von seinen Schultern. Schemen und Rachel heirateten am 22. Mai 1865 im Wohnzimmer der Gegers, nur im Kreis der beiden Familien. Es war keine Hochzeit, wie ihre Eltern sie sich gewünscht hatten. Sarah hatte ihrem Sohn zu verstehen gegeben, da sein Stiefvater ein Geistlicher sei, wäre es eine Geste, die die Einheit der Familie stärke, wenn er Sidney bitte, die Zeremonie durchzuführen. Jay wiederum hatte seiner Tochter die Meinung unterbreitet, eine jüdische Frau könne nur von einem Rabbi verheiratet werden. Weder Rachel noch Schemen ließen sich auf einen Streit ein, und so wurde das Paar von Richter Stephen Hume getraut. Mit den beiden Kindern stand das Paar vor dem Richter. Joshuas schweißfeuchte kleine Hand hielt Schemens Zeigefinger umklammert. Rachel, in einem Hochzeitskleid aus blauem Brokat mit einem breiten Kragen aus cremefarbener Spitze, hielt Hattie an der Hand. Hume war ein anständiger Mann. Er wünschte ihnen alles Gute und man konnte merken, dass er es ernst meinte. Als er sie zu Mann und Frau erklärte und sie dann aufforderte, gehet in Freude und Frieden, nahm Schemen ihm beim Wort. Die Welt drehte sich langsamer und er spürte seine Seele sich erheben, wie er es zuvor nur ein einziges Mal erlebt hatte, als er in Cincinnati den Tunnel zwischen der Medical School und dem Southwestern Ohio Hospital als frischgebackener Arzt durchschritt.